bin mittlerweile wirklich sehr, sehr fest davon überzeugt, dass die nachhaltige Transformation ein Teil auch für die Transformation des Wirtschaftsstandorts sein kann. Wenn man sich anguckt, wie Deutschland groß geworden ist, das war irgendwie in den 50er Jahren, Made in Germany, Ingenieurskunst, viel Export und die Verfügbarkeit von großartigen Ingenieuren, dann ist das ein Patentrezept, was heute vielleicht nicht mehr ganz so gültig ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist wieder Michael Lorenz und mein heutiger Gast ist Luis Schulze vom Startup Sustained. Hallo, grüß dich und schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Hi Michael. Und tatsächlich auf der anderen Seite. Ich fühle mich auch immer ganz wohl in der fragenden Stellung, aber so geht's auch.
Ja, genau. Da können wir ja direkt schon mal erwähnen, dass du nicht nur Gründer bist, sondern auch Podcast-Host. Wer da mehr über dich erfahren will, können wir jetzt schon sagen, der Podcast heißt Made in Germany 2.0. Dort gibt es wöchentliche Updates rund um das Thema ESG. Wofür das steht, falls du das als Hörerinnen und Hörer noch nicht weißt, genau darüber werden wir heute sprechen. Da tut sich gerade eine ganze Menge. Von daher bist du ja auch ein super Ansprechpartner dafür.
Ich hoffe. Zumindest ein Thema, was mit viel Dynamik und sicherlich auch viel Emotionen gerade so durch die Debatten, durch die Zeitungen, durch die Diskussionen geistert.
Genau, da steigen wir auch gleich mit ein. Wie immer fangen wir aber mit unseren 6 Fragen zum Einstieg an. Also bitte vervollständige doch kurz. Geboren und aufgewachsen bin ich in
Löhne bis zum Abi.
Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als
Betriebswirt.
Heute bin ich beruflich
Gründer des Startups Sustained.
Als Bielefelder oder als Bielefelderin sollte man mindestens einmal
auf der Alm gewesen sein.
Finde ich gut. Mit diesem Bielefelder oder Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen.
Ortwin Goldbeck, ein bisschen als Bild für die ostwestfälischen Unternehmer.
Und wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann würde ich
mich fragen, wie wir den unternehmerischen Spirit in Bielefeld auch in die Stadtgesellschaft bekommen würden.
Interessante Frage. Da muss ich direkt an Open Innovation City denken, eine tolle Initiative, die es eine ganze Weile gab und die auch weitergetragen wird durch das Digitalisierungsbüro der Stadt Bielefeld. Aber ja, ich finde auch, da kann man nicht genug machen und das weiterhin natürlich auch so beibehalten. Jo, Luis, lass uns mal vorne anfangen. Wir haben jetzt schon von deinem Startup gesprochen. Wie kam es zu der Idee? Lass uns da mal mit starten.
Also ich habe eigentlich nicht so den typischen Gründerlebenslauf, wenn man ehrlich ist. Also wenn man wahrscheinlich hart ist, müsste man sagen, ich habe meinen Beruf verfehlt. Weil ich finde, mit Gründern hat man ja immer so ein gewisses Bild, gerade jetzt so Berlin oder München. Am besten Privatuni-Abschluss, am besten irgendwie vorher mal in einem Startup gearbeitet. Habe ich alles nicht. wir hatten es eben aus Löhne. Hab ein duales Studium oder ein Studium zum Betriebswirt mit einem Unternehmen gemeinsam gemacht und habe sicherlich jetzt auch nicht so die WHU, ja, wenn man das mal als Stereotyp für eine Uni, wo viele GründerInnen abgehen, hinter mir. Das heißt, ich komme eigentlich eher aus einem Blickwinkel des Mittelstands, jetzt ausgehend aus meinem dualen Studium und aus meiner ersten Berufserfahrung. Ich habe aber trotzdem, bewusst gesagt, normalerweise kennt man den Mittelstand jetzt ja nicht so als digital affin und das habe ich jetzt auch erfahren in meiner Ausbildung so einer frühen Arbeitszeit und hatte irgendwie Interesse daran herauszufinden, okay, was ist denn diese ganze Digitalwelt? Und das war so ein bisschen für mich der Einstieg und die Eintrittstür zu fragen, okay, wie funktioniert Startup, wie funktioniert Venture Capital, wie funktioniert digital, wie funktionieren Software und wie funktioniert Unternehmertum vielleicht auch in dieser Domäne. Und das war dann die Frage, mit der ich losgelaufen bin, wo ich dann auch 2 Jahre lang in der Founders Foundation aktiv war, auch in Bielefeld, ist auch Name, und darüber ein wenig lernen durfte, in der Zeit auch meinen Mitgründer kennengelernt habe. Und im Gespräch mit den Unternehmen aus der Region haben wir dann immer relativ blauäugig gefragt, was sind denn die Themen, die euch jetzt beschäftigen oder auch in Zukunft beschäftigen werden? Und surprise, surprise, eines dieser war eben das Thema Nachhaltigkeit oder zu dem Zeitpunkt, das war vor 2-3 Jahren, so gerade das Thema Lieferkettenbericht, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und dann haben wir gesagt, okay, offensichtlich ein Thema, was alle irgendwie beschäftigt und was eines ist, was vielleicht ein ganz guter Spielfeld für eine Gründung ist. Das heißt, ganz bewusst sind wir nicht aus diesem Nachhaltigkeitsbereich da reingegangen, sondern wir waren relativ opportunistisch und haben erstmal offen geschaut, wo passiert gerade was im Markt. Ich muss aber sagen, dass über die Zeit sich meine Beziehung auch zu dem Thema etwas verändert hat, im positiven Sinne. Also wir hatten ja eben auch diesen diesen Podcast Made in Germany 2.0 und ich bin mittlerweile wirklich sehr, sehr fest davon überzeugt, dass die nachhaltige Transformation ein Teil auch für die Transformation des Wirtschaftsstandorts sein kann. Wenn man sich anguckt, wie Deutschland groß geworden ist, das war irgendwie in den 50er Jahren, Made in Germany, Ingenieurskunst, viel Export und die Verfügbarkeit von großartigen Ingenieuren, dann ist das ein Patentrezept, was heute vielleicht nicht mehr ganz so gültig ist, weil A, überall auf der Welt ist Protektionismus angesagt, ja, also Exporte funktionieren nicht mehr so gut wie früher, auch der chinesische Markt wächst nicht mehr wie früher, uns fehlen eigentlich auch die Leute, die wir früher mal hatten, also Stichwort Fachkräftemangel, und ganz generell sind die Industrien, in denen wir Deutschen jetzt vielleicht gut sind, nicht mehr die, wo wir einzigartig auf der Welt sind, so, und wenn sich dieses Erfolgsrezept von damals anguckt und guckt, was heute ist, dann muss man irgendwie feststellen, okay, dieses Made in Germany Patentrezept funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig, und ich glaube, dass wir diese Ingenieurskompetenz, die aber nach wie vor auch durch die Universitäten haben und durch die großartigen Familienunternehmen haben, einbringen können in die Lösungen zur Dekarbonisierung der Gesellschaft und Wirtschaft. Und diese werden überall nachgefragt. Das wäre ein Markt, der global wächst. Das wäre ein Markt, in dem wir exportieren können. Das wäre ein Markt, wo wir unseren unfairen Vorteil, der nicht Rohstoffe oder nicht IT-Know-how ist, wirklich auch in die Welt bringen können. Und ich habe jetzt eine sehr lange Brücke geschlagen, aber das ist eigentlich, was mich hinter diesem Thema so treibt. Gar nicht mal so aus diesem, wir müssen jetzt einen Bericht schreiben, das muss gemacht werden. Ich verstehe auch die bürokratischen Sorgen damit und wir müssen es möglichst effizient hinbekommen. Aber vor allem auch die Frage, ist es nicht eigentlich eine unternehmerische Opportunität, die wir als Deutschland besser behandeln könnten als alle anderen auf der Welt?
Bisher klingt es für mich, aber ich bin da natürlich bei weitem nicht so im Thema, eher nach einer lästigen Pflicht, die man erfüllen muss. Und dass du bei dem Thema inzwischen Feuer und Flamme bist, ich glaube, über 200 Podcast-Folgen macht man nicht, weil einem das Thema irgendwie besonders langweilig vorkommt. Und das ja auch sehr regelmäßig, ich glaube, wöchentliches Update ist es ja zu dem Thema, bist da sehr aktuell, hast da Gerichtsbeschlüsse und alles Mögliche mit drin. Also es lohnt sich wirklich, ja, zu hören, wer da tiefer einsteigen will. Aber sag doch mal, was habt ihr jetzt als Lösung gebaut? Also was ist jetzt der Zweck und die Zielgruppe, würde mich natürlich auch interessieren, von Sustained?
Ganz vereinfacht gesagt, haben wir ein riesen Nachhaltigkeitsgehirn gebaut, indem wir alle öffentlich verfügbaren Nachhaltigkeitsberichte oder Informationen über Nachhaltigkeit, über ES und G von Unternehmen gesammelt haben, von deren Websites, von irgendwelchen Registern, von Pressemeldungen und Co. Und diese ganzen Informationen haben wir in eine große Datenbank gesteckt. Und das ist das Gehirn. Also wenn ich mich jetzt als Unternehmen frage, was ist beispielsweise ein Branchendurchschnitt? Was sind die Maßnahmen, die in meiner Industrie gelten? Was fragen mich meine Kunden? Wie gut sind meine Lieferanten? Welche erwarteten Konsequenzen habe ich auf Risiko für Finanzierungskonditionen? Wie schreibe ich meinen Bericht? Dann sind das die Fragen, die wir eben mit dieser Datenbank beantworten können. Und wir blicken, du hast es eben im Eingang gesagt, lästige Pflicht, wir sehen es auch so. Diese Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht ist am Ende nicht das, was den Unterschied machen wird. Und ich glaube, es ist auch eine Fehlallokation von Menschen, wenn wir jetzt möglichst viele Menschen darauf ausbilden, Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben. Weil die Magie in einer nachhaltigen Transformation passiert nicht im Berichtschreiben, sondern die passiert im Tun, im Wandeln von Geschäftsmodellen. Im sich fragen, wie können wir besser anders sein für den Weltmarkt als andere. Und deswegen gehen wir mit dem Ansatz rein, mithilfe dieser Datenbank und sicherlich auch KI gestützt, die Berichte so einfach wie möglich, so pragmatisch wie möglich zu machen, um dann möglichst viel Kapazitäten freizusetzen für die wirkliche Erarbeitung und die wirkliche Fragestellung, wie können wir jetzt hier was verändern.
Das heißt, ich kann mit Hilfe von eurer Lösung, klingt jetzt ja nach einem Stück Software, korrigiere mich gerne, Stück Software, was mir hilft, diesen Bericht zu formulieren. Geht es tatsächlich so weit?
Das geht so weit, genau. Also hast eben auch nach den Zielgruppen gefragt. Wir arbeiten auch in der Region schon mit Unternehmen, die auch für sich sagen, wir wollen jetzt diese rechtliche Hürde überspringen. Wir wollen aber nicht unbedingt dafür 3, 4, 5 Leute einstellen, ja, sondern wir wollen es sehr pragmatisch halten. Das ist für uns zum Beispiel ein sehr, sehr dankbarer Use Case, weil wir sagen, okay, wir können eben mit dieser Datenbank, mit diesem Gehirn eine gewisse Transferleistung schaffen und eben Teile des Berichts oder Teile auch einer sogenannten Wesentlichkeitsanalyse eben vereinfachen und effizienter gestalten. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die ja dann diese ganzen Berichte auch prüfen dürfen und die ja die werden häufig übersehen, weil alle reden über die Berichterstellung, aber die Berichtprüfung ist ja ein mindestens genauso großes Fragezeichen. Auch da ist die Frage ja spannend, was macht denn meine Branche? Also wenn ich jetzt Wirtschaftsprüfer bin und einen Bericht vorgelegt bekomme, woher weiß ich, ob das irgendwie der Realität entspricht, ob das dem entspricht, was auch andere in der Branche erkennen, ob das auditierbar ist. Und auch das wäre ein Anwendungsfall, wo unsere Datenbank, unser Gehirn, nenne ich mal, vielleicht helfen kann, diese Fragen einfacher und schneller zu beantworten.
Da müssen wir euch doch eigentlich die Bude einrennen, oder? Weil viele müssen es machen ab nächstem Jahr.
Ab dem 01.01.25 gilt es für vor allem nicht börsennotierte Unternehmen. Also in der Vergangenheit durften vor allem börsennotierte Unternehmen berichten. Und ab dem 01.01.25, also für das Berichtsjahr 25, Anfang 26, dann müssen auch Unternehmen ab 250 Mitarbeitende erstmalig einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlichen bzw. erstellen. Und ich glaube, auch das ist Teil der aktuellen Debatte, die man durchaus sowohl, wir werden es ja auch eben so, ne, wo geht das jetzt hin und wie sieht's aus? Weil zu allem auch, vor allem auch, die Bundesregierung hat im jetzigen Entwurf geschrieben, dass auf der ersten Seite ist eigentlich ganz witzig, warum sie das nicht verhindern konnten. Also wir reden ja in der EU-Gesetzgebung und auf der ersten Seite steht, wir konnten es nicht verhindern, weil. Also das zeigt auch so ein bisschen, dass ich wollte gerade sagen, das macht jedem Unternehmer.
Da habe ich schon richtig Motivation, denkt,
ja, so, ne? Super, und dafür muss ich jetzt Ressourcen für einstellen. Also glaube ich, ein Teil der Gleichung, wie wir das ganze Thema ESG-Nachhaltigkeit vorantreiben können, aber sicherlich auch nur ein Teil und nicht das, die ganze Lösung.
Aber klingt ja tatsächlich jetzt, ich meine, wir können nur kurz heute drüber sprechen, aber klingt ja tatsächlich nach einer guten Möglichkeit zur Effizienzsteigerung oder zumindest auch einen Eindruck ja zu kriegen, um in bestimmte Branchen reinzugucken. Ist ja auch, ansonsten bin ich ja vielleicht so ein bisschen in meinem eigenen Saft und habe da gut die Möglichkeit zu gucken, was machen andere oder wie sind Werte oder Scores von anderen. Ja, cool.
Vielleicht dazu, wenn ich eine kurze Anekdote teilen darf.
Ja. Du, im Podcast immer gerne mit Anekdoten.
Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem mittelständischen Familienunternehmer, auch Maschinenbauer, und den habe ich auch genau diese Frage gestellt, okay, wie sind denn jetzt diese Nachfrageveränderungen in Richtung grünerer Lösungen? Jetzt mal gesagt, er liefert auch viel für Automobil zu, also kennen alle irgendwie die E-Auto-Debatte und alles, was du da nennst. Wie wirkt sich das auf dein Geschäft aus? Und er hat gesagt, ehrlich gesagt total positiv, weil wir im Markt bekannt sind dafür, dass wir neue Lösungen quasi schaffen können, dass wir gute Ingenieure haben und dass wir quasi, wenn es darum geht, was Neues zu machen, neue Lösungen zu finden, eigentlich der beste Partner sind. Wir sind nicht der beste Partner dafür, jetzt in Serie 100.000 Batterien pro Tag, ich spinne jetzt einfach mal rum, zu produzieren. Das können andere Länder besser und auch günstiger. Aber gerade diese Transferleistung, wie können wir jetzt neue Produkte, und das geht ja auch über das Auto, Elektroautomobil hinaus, wir reden über Wasserstoff, wir reden über Zirkularität, wir reden über Wasser, wir reden über Biodiversität. Also es gibt ja in allen Bereichen, werden gerade Lösungen gebraucht. Auch in den nächsten Jahren sicherlich noch vermehrt, auch ganz unabhängig von dieser politischen Debatte. Das ist einfach eine Naturgesetzmäßigkeit, der wir da unterliegen, die es vielleicht ermöglichen können, dass auch gerade die Unternehmen, die jetzt auch unter der Berichtspflicht leiden, indirekt von dem Thema ESG profitieren können. Wobei ich glaube auch, das gehört auch zur Wahrheit, ESG ist ja auch jetzt, gerade dieser Bericht ist ja auch eigentlich nur das, was viele Familienunternehmer sowieso schon machen im neuen Gewand. Also gerade der Sozialkapitalismus, den wir vielleicht sehr stark in Deutschland haben und dieses stark ausgeprägte Familienunternehmertum, das ist ja nur möglich, oder ich glaube, dafür sind wir auch bekannt, weil wir entsprechend Verantwortung übernehmen, weil wir gut mit den Menschen umgehen, weil wir für die Zukunft wirtschaften. Enkelfähig ist immer so das geflügelte Wort. Also wir denken ja im deutschen Unternehmen in vielen sowieso schon nachhaltig und machen da auch schon viel, ja, und das ist es, glaube ich, jetzt einfach nochmal ein anderes Gewand, und dass wir das packen, wir nennen es ESG und wir schreiben darüber einen Bericht, aber ich glaube, so per se hätten die deutschen Familienunternehmen eigentlich eine gute Ausgangsposition, daraus etwas zu machen.
Wir haben das jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ESG, die Abkürzung. Vermutlich dürfen wir gar nicht davon ausgehen, dass es allen was sagt, ne? Dahinter steht Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. So habe ich es mir nochmal rausgesucht. Kannst du es vielleicht einfach nochmal, ich weiß, man kann da sicherlich Bücher auch komplette zu kaufen, aber kannst du es nochmal kurz nennen, zusammenfassen? Was ist es?
Ich glaube, ich versuche es mal in ein Bild zu packen. Es ist eine neue Brille, mit der ich auf die Wirtschaft schaue. Und das ist die Brille der im erweiterten Sinne Nachhaltigkeit, dass ich in die drei Unterkategorien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung unterscheide. Umwelt typischerweise, wir kennen die Beispiele Energie und Scope-Emissionen. Sozial geht von der Kennzahl, wie viel verdient der CEO mehr als der durchschnittliche Angestellte, bis zu, wie geht es den Mitarbeitenden meiner Zuliefererbetriebe und auch die Unternehmensführung, habe ich beispielsweise die Risiken für Kinderarbeit oder Zwangsarbeit und Ähnliches in meiner Wertschöpfungskette reduziert oder habe ich dafür Praktiken? Also es ist wirklich eine Dinge, die sowieso schon in Unternehmen passieren. Alle Unternehmer haben Code of Conduct, ja, oder viele zumindest, die nochmal jetzt aus dieser neuen Brille zu bewerten. Und das Ganze ist insofern relevant, als dass daran vor allem die Finanzierung der Weltwirtschaft, ich mach's mal ganz kurz, hängt. Wenn der EU Green Deal, der ja auch quasi diese Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung für die mittelständischen Unternehmen beinhaltet, der sagt vor allem, dass Finanzinstitute in Zukunft nicht mehr braune Unternehmen finanzieren dürfen, sondern nur noch grüne. Weil je nachdem, wie viel braune oder grüne Unternehmen sie finanzieren, müssen sie andere Konditionen vergeben und richten sich auch ihre Eigenkapitalanforderungen. Also wie viel Geld müssen sie hinterlegen? Das heißt, in Summe wird die Finanzwirtschaft incentiviert, mehr grün zu machen. Und dementsprechend ist dieser Blickwinkel ESG vielleicht eine neue Brille auf etwas, was sie schon kennen, aber sie wird vor allem dadurch relevant, als dass die Finanzströme in Zukunft stärker auch noch nach diesen Faktoren gelenkt werden.
Und was würdest du sagen, du hast ja eben so schön erzählt, die Bundesregierung hat gesagt, sinngemäß, ne? Aber es war so schön deutlich und klar, man konnte es nicht verhindern. Aber was steckt hinter dieser Pflicht? Was würdest du sagen, warum verpflichtet man die Unternehmen und warum, jetzt mal meine Wahrnehmung, warum bürdet man denen das zusätzlich auf?
Ich glaube, da kann man verschiedene Lager einnehmen. Das eine kann man sicherlich so ein bisschen auch unter das Thema Ideologie packen. Also sicherlich auch ein häufiger Vorwurf, gerade so politische Natur, dass es eher ein ideologisches und damit eher der Wirtschaftsstandort in Gefahr gebracht wird. Ein anderer Standpunkt könnte sein, dass wir jetzt einen Effekt internalisieren, den wir vorher externalisiert haben. Also was meine ich damit? Wir haben ja früher nicht irgendwie die Währung CO2 oder Biodiversitätsverlust mit in unsere unternehmerische Kalkulation einbezogen, sollten es aber vielleicht tun, wenn wir auch in 50 Jahren noch wirtschaften wollen. Und diese Berichterstattung und auch alle Gesetze, die da jetzt mit einhergehen, die sorgen eigentlich dafür, dass genau diese Faktoren internalisiert werden und wirklich mit in die unternehmerische Rechnung einbezogen werden. Und wenn ich quasi die Brille aufsetze, dann wäre das weitergedacht, dass wir den Wirtschaftsstandort Europa, das ist ja eine europäische Gesetzgebung, dadurch zukunftsfähig erhalten wollen und sollen. Was natürlich dann immer in eine emotionale Debatte gerät, wenn wir das vergleichen mit China, USA und Co. Das vielleicht mal so als, ja, vielleicht die etwas eher optimistischere Brille als die, dass es nur Ideologie ist.
Okay. Wenn ich es jetzt bei dir richtig raushöre, auch mit dem, was du davor gesagt hast, ergeben sich dadurch ja auch eine Menge Chancen. Du hast es eben als eine Möglichkeit gesehen, auch dem kompletten Land möglicherweise eine neue Möglichkeit aufzuzeigen, ein neues Riesengeschäftsfeld zu finden. Würdest du so weit gehen, zu sagen, man muss Wirtschaften neu gestalten? Also kann das so groß werden?
Ich tue mich persönlich immer schwer mit dem, wir müssen jetzt nach den ESG-Faktoren wirtschaften, weil das irgendwie das neue Mantra ist, nach dem wir irgendwie leben oder arbeiten müssen. Ich glaube, das ist etwas, was folgt oder andersrum gesagt, es ist ein durch Naturgesetze bedingter Markt, der hier gerade entsteht, und der wird zwangsläufig für uns in die richtige Richtung laufen, wenn wir einfach auch den Marktmechanismen folgen. Weil diese Sichtweise, dass jetzt dadurch neue Märkte entstehen, die ist ja jetzt ja auch nicht, also vielleicht jetzt in der jetzigen Zeit eher unpopulär oder eher ein bisschen konträr, aber wir hatten ja die Solarindustrie in Deutschland. Wir wissen alle, was passiert ist. Wir hatten auch irgendwie das Thema Batterien in Deutschland, was passiert ist. Wir wissen auch gerade, dass es der Wind nicht so unbedingt gut geht. Also die Märkte, wo wir jetzt irgendwie sagen, Photovoltaik, Speichertechnologie etc. pp., die waren ja mal hier, aber wir haben eben es nicht geschafft, die notwendigen Bedingungen zu schaffen, auch vielleicht politisch, weiß ich nicht, damit diese Industrien hier in Deutschland bestehen können. Das heißt, und vielleicht hat da so ein bisschen, deswegen habe ich das zu Anfang gesagt, so ein bisschen dieses, wir müssen oder diese ideologische Überwogen, dass man versucht hat, mit Subventionen und Co. zu arbeiten. Mein Wunsch wäre eigentlich, dass, und ich glaube, das passiert auch ganz normal in den Köpfen der jungen Leute, oder auch aller Leute, die verstehen, okay, der Klimawandel oder die nachhaltigen Naturgesetze sind welche, die uns jetzt als Welt betreffen. Dadurch entstehen neue Marktopportunitäten. Und ich kann mit meiner Arbeit, die ich jetzt als Individuum leiste hier in der Volkswirtschaft Deutschland, vielleicht einen positiven Beitrag dazu schaffen, dass es A, der Welt besser geht und B, dass es auch Deutschland besser geht. So, und aus meiner Sicht haben wir die Ressourcen dafür immer noch. Wir haben großartige Universitäten, wir haben einen sehr kapitalstarken Mittelstand, wir haben eigentlich ein sehr, sehr gutes Produktionsnetzwerk, auch global, aber uns fehlen eigentlich Produkte, die wir jetzt noch global exportieren können. Ja, also das Auto ist immer das plakativste Beispiel, aber es ist aus meiner Sicht eine Debatte, die eher so ja schwierig geführt wird. Und ich finde eigentlich, ohne zu wissen, ob es funktioniert, ja, es ist ja nicht so, dass ich hier sitze und sage, so geht's und so, sondern sich die Frage zu stellen, können wir das nachhaltige Wirtschaften mit dem ökonomischen Erfolg, mit den Erfolgszutaten der Bundesrepublik Deutschland oder vielleicht auch Europa zusammenbringen und damit so eine neue Aufbruchsstimmung kreieren? Das ist eigentlich die Frage, die ich so mir stellen würde und die vielleicht dann eher, und jetzt komme ich zurück, mit Klammer zu, vielleicht so ein neues Wirtschaften ausmachen. Aber ich komme weniger aus diesem Blickwinkel, wir müssen jetzt alle abends das Licht ausmachen. Das ist auch, ich weiß, du hast es nicht so gemeint, aber so ein bisschen das wäre jetzt weniger mein Ansatz.
Du hast eben die Frage gestellt, sprichst du dann auch mit den Unternehmern hier in der Region darüber oder ne, ihr werdet ja Akquise, Kundengespräche haben. Was sagen die? Muss keinen Namen nennen.
Nee, aber es ist genau, also wir sprechen mit diesen Unternehmern und Unternehmerinnen und ich glaube, es ist zweigeteilt. Es ist auch immer ganz spannend, wie die Nachfolgekonstellation in Unternehmen ist. Ja, also mit wem spricht man da? Aber ich glaube, die einhellige Meinung ist, die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist eine regulatorische Pflicht. Das ist vielleicht ein Einschnitt in meine unternehmerische Freiheit, wenn ich es jetzt auch wieder so ein bisschen pathetisch formulieren wollen würde, die ich eigentlich versuche zu vermeiden, die eigentlich nicht in die richtige Richtung geht. Und ich arbeite doch per se nachhaltig. Also ich bin ein Familienunternehmen in 9. Generation. worüber reden wir? Das muss ja nachhaltig sein, sonst wäre es ja nicht 9 Generationen lang. Das ist, glaube ich, die Sichtweise, die vollkommen fair ist, die ich auch stützen würde. Und ich würde auch quasi dieses Nachhaltigkeitsberichterstattung ist eine Chance. Über drei Ecken gedacht, ja, aber primär ist es halt tatsächlich einfach mehr Arbeit. Das verstehe ich, aber ich glaube, man darf trotzdem diese Perspektive dieser Unternehmen dann auch nochmal erweitern, um dieses, okay, Nachhaltigkeit ist vielleicht heute nochmal etwas anderes, allein durch den Klimawandel, als es vor 20, 30, 50 Jahren war. Und wie antworten wir denn da drauf? Und ich glaube, das ist etwas, was wir versuchen, nochmal so mit in die Debatte zu bringen. Aber per se, glaube ich, sind die meisten Emotionen so, okay, regulatorische Pflicht, die erfüllen wir. Wir sind nachhaltig und wir arbeiten auch weiter und wir geben uns natürlich Mühe, die richtigen Märkte zu erschließen. Aber vielleicht ist hier und da nochmal dieses neue Verständnis von, was Nachhaltigkeit vielleicht heute ist, nochmal eine ganz spannende Diskussion, die man dann führen kann.
Okay, schön. Ja, danke, dass du die Einblicke so teilst, ne? Weil ich glaube, das ist ja auch für die Hörerinnen und Hörer schon wichtig, ne? Wie wird denn das so aufgenommen, auch wenn das jetzt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat, aber hey, es ist euer Business, also ihr werdet ja tagtäglich mit Leuten drüber sprechen, von daher ist es echt schön, dass du die Sichtweise da teilst.
Du sagst aber, glaube ich, auch einen wichtigen Punkt, also es ist jetzt subjektiv und es ist meine Meinung, es ist auch nur ein Versuch zu schauen und so, glaube ich, ist auch irgendwie unsere Reise als Sustain zu beschreiben. Wir haben Themen, an die wir, Thesen, an die wir glauben. Wir glauben, dass wir damit vielleicht auch eine Wirkung entfalten können, eine ökonomische und ökologische, eine unternehmerische. Und wir glauben, dass das in Summe vielleicht auch das Richtige zu tun ist und dass wir dafür gerne unsere Zeit investieren und alles geben. Ob das am Ende funktioniert, das wird man dann sehen, da können wir vielleicht mal in 5 Jahren sprechen. Aber ich glaube, das ist, was wahrscheinlich auch viele gerade in diesem Markt umtreibt, so ein bisschen dieses, okay, viel Dynamik, viele Entwicklungen und schauen, dass wir das gemeinsam in die richtige Richtung wuppen.
Ah, dürfte ja ein spannendes nächstes Jahr für euch werden, ne? Wenn seit oder dann ab 1.1. das auch für Unternehmen ab 250, hast du gesagt, ne? 250 Mitarbeitende gilt. Kannst du da schon einen Ausblick auch geben und teilen? Was habt ihr als Unternehmen noch vor?
Also ja, das nächste Jahr wird unglaublich spannend, weil es so diese Erstkonfrontation mit dem Thema für viele Unternehmen ist. Was haben wir vor? Also wir werden weiter unser Gehirn, so nenne ich es mal, unsere Datenbank ausbauen, erweitern, um sicherlich noch weitere Anwendungsfälle. Heißt beispielsweise, welche Klimarisiken können wir noch mit erfassen? Dafür gibt es öffentliche Datenbanken, die wir jetzt anzapfen könnten und womit wir vielleicht dann auch nochmal einen neuen Insight für unsere UserInnen gewinnen können. Wir werden uns weiter darüber Gedanken machen, wie wir eine vertrauenswürdige AI bauen können, die eben entsprechend diesen operativen Prozessen unterstützt, damit ich vielleicht nicht ein neues Team dafür einstellen muss, wenn ich es nicht möchte. Es gibt natürlich auch Fälle, wo das absolut sinnvoll ist. Also das sind Themen, denen wir uns widmen, wo wir auch versuchen werden zu wachsen, einfach weil wir glauben, dass der Markt, der da gerade entsteht, ein spannender ist, wo wir sicherlich auch einen kleinen Platz haben können. Aber alles vor dem Hintergrund der Frage, wo entstehen hier unternehmerische Potenziale? Also ich sage das auch gerne, wenn wir miteinander diskutieren, ja, wir verkaufen jetzt, wir müssen mal nehmen ein Produkt, was bei der Berichterstattung hilft. Aber das ist ein Produkt, was, wenn es die Gesetzgebung nicht gäbe, eigentlich niemanden kaufen wollen würde. Ja, also es ist ja, eigentlich geben die Unternehmen ja Geld aus für etwas, wo sie eigentlich gar nicht so viel Geld für gerne ausgeben wollen würden. Und wir möchten eigentlich von dieser Position in die Position kommen, dass wir so unternehmerische Potenziale gehoben bekommen, indem wir Kosten sparen, indem wir neue Umsatzströme, indem wir Finanzierungskonditionen senken können. Es gibt ja verschiedene auch ökonomische Hebel, dass wir reinkommen und sagen, okay, ich möchte mit Sustained noch mehr tun, beziehungsweise die Insights von Sustained helfen mir extrem, weil ich dadurch unternehmerisch besser werde. Also wirklich mit dieser Chancenbrille. Das ist, glaube ich, etwas, was wir im nächsten Jahr noch viel, viel intensiver machen wollen werden und was dann im besten Fall unseren NutzerInnen, unseren Partnern zugutekommt, die das in ökonomische Potenziale für ihr Unternehmen, für ihr Geschäft nutzen können.
Klingt doch nach einem Plan. Also, ich würde es auf der Zielgerade des Gesprächs, würde ich dir gerne noch eine Frage stellen. In dem Podcast geht es natürlich auch viel um den Standort, Wirtschaftsstandort in Bielefeld. Was würdest du sagen, wie weit hat dir hier die Region, die Stadt dabei geholfen, das Startup aufzubauen und so gut wachsen und gedeihen zu lassen?
Ich kann sagen, dass ich unfassbar dankbar für die Infrastruktur bin. Ich hatte es gesagt, ich habe bei der Founders Foundation gearbeitet, habe dort darüber mit Unternehmen in der Region sprechen können. Ich darf bei der Green Innovation Week, die jetzt ja auch die Wege veranstaltet hat, Teil sein. Es gibt immer mehr Formate, Events, sei es jetzt auch beim Pioneers Club, der ESG-Stammtisch, die darauf abzielen, die Unternehmen mit Startups zu vernetzen. Das heißt, ich glaube, dass einfach hier eine sehr, sehr gute Voraussetzung ist, um auch gerade in diesem Markt etwas zu tun. Einmal aus dem Blickwinkel, zum anderen aber auch aus dem Blickwinkel, dass wir, das ist sicherlich, bin ich nicht der Erste, der das in diesem Podcast sagt, einfach der Standort für Familienunternehmer, den Mittelstand sind, die vielleicht genau in diese Märkte, genau in diese Fragestellung, wie können wir eigentlich davon auch profitieren und partizipieren. In Klammern, was ja auch nicht in jedem Markt möglich ist, ist mir auch klar. Aber ich glaube, wir haben tendenziell die Infrastruktur, die solche Fragen zulässt und wo man diese Frage eben sehr, sehr gut diskutieren kann. Und das ist, glaube ich, vielleicht sogar ein Vorteil, den wir hoffentlich gegenüber Startups in Berlin oder München haben. Ich weiß es nicht, das müssen wir beweisen. Aber das ist etwas, wofür ich extrem dankbar bin und wofür ich glaube, dass gerade die Region Ostwestfalen-Lippe auch ein sehr, sehr guter Startpunkt für einige Unternehmen sein kann.
Ja, top, dass du es auch so siehst. Ich habe mit vielen schon darüber gesprochen in diesem Podcast, aber auch sonst sehen ganz, ganz viele so. Ich glaube, da haben wir wirklich, ich will nicht sagen USP, ich glaube, gibt schon auch nochmal ähnliche Regionen, muss man auch fairerweise mal sagen, aber ist schon wirklich ein toller Standort mit den aus den genannten Gründen. Ja. Du, damit würde ich zum Abschluss kommen und dich natürlich noch. du, so schnell geht eine halbe Stunde rum, ne? dich noch fragen nach deinen drei besten Tipps für Bielefelder und Bielefelderinnen.
Ich glaube, die Alm hat man schon genannt. Das ist eins.
Moment, drei Fragen habe ich dazu. Dein Lieblingsrestaurant oder Café?
Okay, da gehst du, ja. Das Kado-Sushi.
Oh ja. Ja. Oh ja. Guter, sehr guter Geschmack. Liebe ich auch. Dein Lieblingsort in Bielefeld, jetzt kommt die Alm.
Jetzt kommt die Alm und vielleicht als Alternative dazu noch die Dachterrasse der Fauna Foundation, wer da bei Events ist und so. Das ist ein sehr guter Blick auf die Schwarenburg, kann ich auch empfehlen.
Ja. Und last but not least, dein liebstes Ausflugsziel in der Region.
Weil es in die Heimat geht, der Kaiser Wilhelm in Porta Westfalica.
Schön. Du, Luis, wir sind am Ende von dieser Folge. Ganz lieben Dank. War ein tolles Gespräch mit dir. Ich glaube, konnten wir alle ganz viel draus mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge gelernt. Danke dir.
Das freut mich. Danke dir für deine Zeit.